Wenn wir es mal ganz realistisch sehen, sieht Gino als Physiotherapeut seinen Patienten 20 bis 30 Minuten, eventuell die Woche, wenn er Glück hat, zweimal in der Woche. Aber wenn man das auf die eigentliche Zeit der Woche rechnet, dann hat er in dem Moment recht wenig Zeit, um das wirklich zu implementieren. Mit implementieren ist gemeint, dass er das wirklich übernimmt als seins, als sein eigenes. Und das kann ich natürlich nur forcieren, indem er das in seinen Alltagsaktivitäten eben auch so tut.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten, ist das Thema dieser Folge mit Britta und Gino. Dabei gibt es einen Rundumschlag zum Bobert-Konzept, zur interdisziplinären Therapie in der Neurologie und vor allem der Bedeutung einer ganzheitlichen Beratung von Patienten und Angehörigen. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Praxen der Zukunft. Mein Name ist Gino Sai und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Gast befindet sich heute bei mir Britta Krisch, Ergotherapeutin. Herzlich willkommen, Britta. Ich freue mich, dass du heute hier sein kannst.
Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ja, hier zu sein.
Sehr schön. Wir wollen heute den Zuhörern ein bisschen was über unser Beratungskonzept erzählen. Zu dem Thema bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten. Konzepte, Beratungskonzepte in der Heilmitteltherapie, welche gibt es und wie ist die momentane Entwicklung? Wir würden euch sehr gerne ein momentanes Projekt von uns beiden vorstellen, was mit dem Schwerpunkt neurologischen Patienten einhergeht zum Thema Beratung. Bevor wir uns aber inhaltlich in die Thematik vertiefen, liebe Britta, stell dich doch kurz vor, erzähl ein bisschen, was hast du gemacht, wie lange bist du schon als Ergotherapeutin tätig?
Ich bin seit 2007 als Ergotherapeutin tätig, habe angefangen in einer neurologischen Reha, habe dort in allen möglichen Bereichen gearbeitet, vornehmlich in der Frührehabilitation und Intensiv, habe dort mit Beatmungspatienten gearbeitet, mit Schwerstbetroffenen, habe da viel Angehörigenberatung auch getätigt. Aber auch mit Phase C-Patienten, also Patienten, die schon ein bisschen selbstständig waren, viel trainiert, auch gerade so an den Leistungen im Bereich des alltäglichen Lebens, Waschen, Anziehen. Habe ansonsten auch viel Hilfsmittelberatung dort gemacht, mit den Angehörigen zusammen überlegt, wie man das häusliche Umfeld gestalten kann. Dort war ich so fast 7 Jahre, habe mich dann für eine andere Form der Rehabilitation entschieden und bin in die geriatrische Reha und orthopädische Reha gegangen. Da habe ich dann nochmal viel mehr Beratungstätigkeiten gehabt. Ich bin dann in der Praxis gelandet und ja, arbeite ja jetzt mit dir schon seit einem Jahr fast zusammen und nur noch im Rahmen des Bobert-Konzepts. Ja, freue mich umso mehr, mit dir sehr idealistisch in diesem Konzept arbeiten zu können.
Spannend. Ich komme ja ähnlich oder aus einer ähnlichen Richtung wie du, habe in einer Reha in Hesse-Schorndorf gearbeitet, wo wir auch alle Phasen durchlaufen haben, also von der Akutphase, Intensivstation bis in die berufliche Wiedereingliederung. Dort habe ich fast 5 Jahre gearbeitet. Bin dann auch wie du vom Stationären in den Praxisbereich hineingegangen. Bobert hat mich auch schon immer interessiert. Das habe ich relativ schnell nach Beendigung der Ausbildung angefangen, ja später. Und da würde mich mal von meiner physiotherapeutischen Seite kurz interessieren, warum gerade das Bobert-Rezept? Also was macht das Ganze für dich so spannend? Warum hast du dich gerade für dieses Konzept entschieden? Es gibt ja noch mehrere andere neurologische Grundkonzepte. Warum gerade Bobert?
Am Bobert-Konzept gefällt mir eigentlich am meisten dieser ganzheitliche Ansatz. Ich muss dazu sagen, dass ich auch eine 2,5-jährige Ausbildung im Erfolter-Konzept gemacht habe, was mir auch sehr gut gefällt, was mit Sicherheit auch immer meine Arbeit beeinflussen wird. Das Bobert-Konzept ist halt im Rahmen der Praxis sehr gut durchführbar, es ist sehr strukturiert, es ist mit einfachen und wenigen Dingen, die man benötigt, durchzuführen. Man benötigt eigentlich nur den Patienten, seine Hände und seine Intuition und sein Wissen. Mit den Physiotherapeuten war natürlich die Arbeit sehr vorgegeben durch den Klinikbereich. Also das heißt, der eigentliche Idealismus, der hinter so einem Konzept steht, war nicht hundertprozentig durchführbar im Praxisbereich, dadurch, dass wir das selbst gestalten, auch einfacher umzusetzen.
Genau da sprichst du eigentlich das Richtige an, wie jetzt in unserer Praxis, also der Theraphysia-Gruppe, versuchen das natürlich im ambulanten Bereich wirklich nochmal neu aufzurollen, neu zu leben, dieses 24-Stunden-Konzept. Für die Zuhörer, die davon noch nicht gehört haben, dass die BOBATs waren eigentlich somit die ersten, die ein interdisziplinäres Konzept entwickelt haben. Das bedeutet, alle beteiligten Parteien sind am Patienten oder die mit dem Patienten arbeiten. Das heißt, die Ärzte, die Pflege, die gesamten Therapeuten, also das bedeutet die Logo, Ergotherapie und Physiotherapie, alle sind auf einem selben Stand. Also das bedeutet, wie geht es dem Patienten, wie ist die Entwicklung für den Patienten, gibt es Fortschritte oder auch eventuelle Rückschritte, sodass alle wirklich in diesem Prozess mit eingebunden sind. Und ich finde spannend so deinen Vergleich. Wir versuchen das natürlich jetzt in der Praxis, wo wir beide jetzt gerade tätig sind, zu leben. Und ich muss sagen, meiner Erfahrung nach, im stationären Bereich in Hessisch-Ollendorf wurde das wirklich sehr gelebt. Wir haben ein sehr gutes Team gehabt, wo wir alle Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Und dann habe ich aber, nachdem ich da herausgegangen bin, das leider nicht mehr so erlebt. Also ich habe wirklich konsequent erlebt, dass die Physiotherapie nur für sich arbeitet. Und ganz viele Kollegen und Kolleginnen auch gar nicht so richtig wusste, Mensch, was macht überhaupt eine Ergotherapeutin oder ein Ergotherapeut, wenn du das Böse nimmst, ne? Die Physios sind dann immer, kannst du mal kurz massieren und die Ergotherapeuten stehen dann immer für Basteltanten etc. Das finde ich halt immer schade, weil du hast wirklich gemerkt, dass hier in seinem Bereich und in seiner Nische wirklich nur arbeitet und dort auch bleibt. Umso mehr bin ich wirklich froh, jetzt auf dich getroffen zu sein und dass wir wirklich diese Ansicht und diese ganzen Themen wirklich mal aufarbeiten.
Gut, ich kann natürlich verstehen, dass man Ergotherapeuten auch teilweise als Basteltanten wahrnehmen kann, wenn man natürlich nur Ergotherapeuten kennengelernt hat, die entweder vom sehr alten Schlag sind oder eben Ergotherapeuten kennengelernt hat, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, wie zum Beispiel der Psychiatrie, wo natürlich die Betätigung absolut im Vordergrund steht. Wir Ergotherapeuten, die in der Neurologie arbeiten, arbeiten entweder doch recht wenig, also gerade im schwerstbetroffenen Bereich eigentlich fast gar nicht mit irgendwelchen handwerklichen Tätigkeiten. Natürlich wird das Patientenklientel doch auch immer mehr betroffen, also immer stärker betroffen, wo es auch wahrscheinlich gar nicht mehr passt. Die Patienten, die ich bisher betreut habe in meinem Leben, zu denen, so habe ich es empfunden, hat das nicht gepasst. Also ich habe eigentlich nie handwerklich gearbeitet. Also ich habe tatsächlich immer innerhalb der Konzepte, in denen ich mich habe ausbilden lassen, gearbeitet, die natürlich im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens, die wir alle so kennen, arbeiten. Im Erfolterkonzept führt man zum Beispiel sehr viel und ist vielleicht im BOBAT-Konzept auch tatsächlich mit dem Anziehen und Waschen auch als Ergotherapeut doch mehr, gerade im Klinikbereich, unterwegs.
Ja, und ich muss immer noch ein bisschen schmunzeln, wenn du mir erzählst, was du alles mit dem Patienten machst, stehen am Waschbecken und wirklich in diese absolut alltagsorientierten Prozesse hineingehst. Genau das habe ich vorher als Physiotherapeut immer nicht gedacht, dass ihr genau euch in solchen Sachen auch fortbewegt in der Behandlung. Das macht es für mich jetzt umso spannender, das nochmal auch neu erfahren zu dürfen. Und man merkt einfach, dass so diese Art der Zusammenarbeit, weil letzten Endes auch wir Physiotherapeuten natürlich diese Prozesse üben, statt am Waschbecken an- und ausziehen, die Bewältigung des Alltags wirklich auf den Patienten angepasst. Und das ist auch meiner persönlichen Meinung nach das absolut Interessante an diesem BOBAT-Konzept. Was du gesagt hast, braucht erstmal nicht viel. Der Patient muss anwesend sein. Und du schneidest wirklich das wie ein Maßanzug auf den Patienten ganz genau dein Behandlungskonzept. Und das ist das Spannende. Also du kommst relativ wenig in diese Schema-F-Schiene hinein. Du musst dir immer wieder neu überlegen, okay, was braucht wirklich der Patient in seinem häuslichen und vor allem auch sozialen Umfeld? Umso wichtiger. Und deswegen würde ich heute gerne mit dir in diese Beratungsfunktion einsteigen, ist natürlich der gemeinsame Aufbau unserer Behandlungen, weil es wäre jetzt natürlich nicht sinnvoll, wenn du in deiner Behandlung, der Patient hat also beide Disziplinen und auch vielleicht noch die Logopädie, am Mittwoch und ich über mit ihm den Stand am Waschbecken. Dann geht er nach 30 Minuten zu dir und übt auch da nochmal 45 Minuten Stand am Waschbecken. Das wird sich natürlich irgendwie überschneiden. Und von daher ist natürlich die Absprache untereinander enorm oder von immenser Wichtigkeit. Und darüber hinaus entwickeln Britta und ich momentan ein sogenanntes Beratungskonzept. Dieses Beratungskonzept betreut Menschen, die halt wirklich betroffen sind im neurologischen Bereich, aber nicht nur die Patienten als einzelne Person, sondern wirklich die gesamte Familie, auch Freundeskreis, die wirklich, wie das die Bobots letzten Endes eigentlich entwickelt haben, auch in diese Prozesse mit einbeziehen, damit wirklich auch Klarheit über, was hat der Angehörige für eine Erkrankung, was steckt da eigentlich so hinter, was sind die Störungssymptome und wie können die auch außerhalb der Therapie mit in den Alltag hineingebracht werden, wie kann man den Patienten bestmöglich unterstützen. Vielleicht magst du kurz die Zielgruppe vorstellen, wen wollen wir eigentlich damit erreichen mit diesem Beratung?
Also generell ist es natürlich so, dass wir jetzt erstmal an unsere Patienten denken, die zu uns kommen, die in den meisten Fällen eben entweder Schlaganfälle hatten, aber auch einen Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, die auch so schwer betroffen sind, dass sie tatsächlich Einschränkungen in ihren Alltagsaktivitäten zeigen. Diese Patienten, so habe ich es in meiner beruflichen Laufbahn zumindest erfahren, haben immer ganz, ganz viele Fragen. Und häufig ist es so, dass nicht nur die Patienten Fragen haben, sondern eben auch die Angehörigen extrem viele Fragen. Innerhalb dieser ganzen Behandlung hatte ich immer sehr das Gefühl, dass dem viel zu wenig Zeit gegeben wird. Also das heißt, ich habe das immer so zwischen Tür und Angel eigentlich gemacht. Die Frage, also es war immer so hands-on, viel gemacht, es musste viel gemacht werden, es musste viel dabei rauskommen, es gab ein Ziel für die Stunde. Und eigentlich, wenn der Patient schon im Gehen ist und die Ehefrau vielleicht mal dabei war, kam die Frage, ja, wie ist das denn eigentlich, was soll der denn zu Hause machen? Wie ist das richtig, dass der das so und so macht? Und dann hat man das kurz zwischen Tür und Angel besprochen. Eigentlich saß schon der nächste Patient im Wartezimmer oder in der Klinik im Wartebereich und war dran oder man musste zu ihm hinrennen und hat dem Ganzen eigentlich viel zu wenig Zeit gegeben. Die Effektivität, das haben wir jetzt gemerkt, ist halt immens. Also wenn alle verstehen, worum es eigentlich geht, also in den paar Beratungen, die wir bisher durchgeführt haben, konnte man das doch ganz deutlich sehen, dass die Patienten danach nochmal große Veränderungen und Entwicklungssprünge gemacht haben, weil einfach auch dem Patienten, dem Angehörigen und uns viel klarer war, woran arbeiten wir eigentlich.
Und ich denke, dass da sprichst du einen ganz wichtigen Bereich an, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, entwickelst du natürlich auch immense Sicherheit. Und ich denke, das ist für alle Beteiligten der wichtigste Punkt, für den Patienten. Er muss Sicherheit haben. Die Angehörigen brauchen genauso die Sicherheit. Und wenn da irgendwelche Unklarheiten herrschen und so ähnlich wie du habe ich auch empfunden, man hat das immer so beim Rausgehen nochmal hinterhergeholt. Denken Sie an die Übung. Und wenn dann der Patient zur nächsten Therapie erschienen ist, dann war auf irgendwie, musste man alles nochmal komplett wiederholen, weil dann schon eigentlich vergessen war, was der Auftrag überhaupt war. Und das ist schade, weil du vergeudest natürlich auch irgendwo wertvolle Therapiezeit in dem Moment. Und das wollen wir halt wirklich genau mit diesem Beratungskonzept, wo Britta und ich uns die Zeit nehmen, die Angehörigen mit dem Patienten zusammen einladen und uns dann wirklich einen Rahmen von 45 Minuten bis auch zu einer Stunde nehmen und in Ruhe Punkt für Punkt durchsprechen, was haben die Angehörigen für Fragen, möchte der Patient sich nochmal anders erklären und für den Patienten, gerade für aphasische Patienten, so war jetzt auch in unseren ersten Beratungsgesprächen mein Fazit, auch nochmal mehr Sicherheit gehabt, weil wir wissen natürlich auch öfter, okay, was meint jetzt derjenige, wo möchte er darüber reden, wo möchte er darauf hinaus. Und man kann dann wirklich auch als Vermittler dienen zwischen den Angehörigen und dem Patienten.
Ja, das habe ich auch so empfunden. Also gerade so dieses ganze Thema, du musst jetzt üben, die Erwartungshaltung der Angehörigen, aber natürlich auch die Erwartungshaltung des Patienten, wobei ihm geholfen werden soll, wo er unterstützt werden soll. Die prallt dann natürlich auch häufig aufeinander. Also es gibt häufig Rollenkonflikte, die da zustande kommen, wo eben auch keiner so richtig weiß, in dieser Sache, wo steht er eigentlich gerade, ne? Was ist seine Aufgabe, wo sich dann Angehörige häufig zu so Co-Therapeuten entwickeln, die ganz tolle Aufgaben mit dem Patienten durchführen, die manchmal aber leider doch ganz dem entgegengehen, was wir eigentlich so gerade erzielen. Und auch Patienten, die sich ganz viele Übungen überlegen, die vielleicht auch gar nicht so sinnvoll sind und auch in so eine Stimmung rutschen, wo sie eigentlich nur noch über den Schlaganfall nachdenken und selber auch zu Therapeuten werden und später eigentlich mehr aus ihre Identität aus dem Schlaganfall besteht, statt aus ihrer eigenen Person, ihrer eigenen Persönlichkeit. Und das ist natürlich sowas, das möchte man ja gar nicht für den Patienten. Der soll ja eigentlich mit seinen Einschränkungen zumindest die bestmögliche Zufriedenheit haben.
Exakt.
In allen Bereichen und natürlich auch die Angehörigen. Und das Ganze ist natürlich damit, dass man aufgeklärt ist, und zwar in alle Richtungen und alle gleich aufgeklärt sind, viel einfacher. Und ich denke, wir Therapeuten sind auf jeden Fall diejenigen, die gerade über diese, ich nenne es jetzt mal Exekutive, also tatsächlich, was kann ich im Alltag tun, da sind wir einfach die Fachleute und da sehe ich mich absolut und ich wüsste jetzt auch nicht, wer das ansonsten machen soll.
Ich muss jetzt gerade lachen, das sind so für viele erstmal vielleicht provokante Worte und ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt irgendwie auch Ärzte hören, Psychotherapeuten, die sich dann ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, aber ich stimme dir absolut zu, wenn du sagst, wir sind ja eigentlich in dem Moment wirklich die Fachleute, das Fachpersonal dafür, weil wir sehen die Patienten mehrmals in der Woche, wenn wir Glück haben. Und wahrscheinlich hat jeder zweite Patient, so würde ich jetzt einfach mal behaupten, genau dieses Problem, dass er sich über die Rolle als neurologischer Patient definiert und auch die Angehörigen dann natürlich letzten Endes. Vielleicht auch so krass, dass die Leute sagen, ich gehe gar nicht mehr vor die Haustür, weil ich schäme mich eigentlich für meine hemisphärische Seite, für meine Lähmung, für meine Facialis-Parese. Und dann führt das Ganze natürlich zu einer abnormen Einschränkung des alltäglichen Lebens.
Ja, wo man mit Sicherheit dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt Psychotherapie nötig hat, ganz weil richtig. Sich das schon so manifestiert hat, was vielleicht in einer Beratung, wo es tatsächlich, also ja innerhalb unseres Konzepts oder unserer Konzepte, sage ich mal, mit denen wir arbeiten, auch durch eine einfache Strukturierung, also das heißt, ich analysiere erstmal, wo liegt denn gerade das Problem, das eigentliche Problem des Patienten, also das heißt im neurologischen Bereich. Warum ist es jetzt so, dass dieser Arm keine Fortschritte macht und warum ist es jetzt gerade so, dass der Patient unzufrieden wird? Und warum sagt die Frau die ganze Zeit, ja, aber du machst ja auch nichts, du übst ja auch nicht, du bist ja immer nur unterwegs und du machst ja nichts für dich. Und das sind natürlich solche Sachen, durch diese Aufgeklärtheit des Patienten und des Angehörigen muss es gar nicht dazu kommen, ja. Wenn wir alle wissen, an welchen Zielen wir arbeiten, und das ist halt häufig, gerade bei den Schlaganfallpatienten, doch diese assoziierte Reaktion, also diese motorischen Dinge, die offensichtlich sind, die jeder sehen kann und die natürlich auch im Alltag für jeden, wenn derjenige vor die Tür geht, total klar ist und warum er wahrscheinlich auch Hilfe benötigt. Und wo man ganz klar sagen kann, innerhalb des Bobatz-Konzepts gibt es halt auf jeden Fall Interventionen, die ich auch ganz einfach im Alltag als Ehefrau durchführen kann.
Und damit steigen wir eigentlich nochmal wirklich in das Bobatz-Konzept als solches, was ja entwickelt worden ist. Das bedeutet, wir tragen die Therapie wirklich nochmal außerhalb der Behandlungseinheit in das häusliche und vor allem auch ins soziale Umfeld. Wenn jede Partei ein bisschen Klarheit darüber hat, wie muss etwas aussehen, wie hat etwas zu funktionieren, dann gehen wir auch wirklich rein in die Physiologie hinein. Nehmen wir uns die neuronale Plastizität. Das bedeutet, die neuronale Plastizität, kurz definiert, stellt euch vor, euer Nervensystem und der menschliche Körper ist ständig in der Lage, sich neuen Umwelt Ereignissen anzupassen und über Strategien, und da gibt es halt gute und weniger gute Strategien, sich den neuen Anforderungen anzupassen. Und da sehe ich uns auch in der Pflicht, genau zu lenken, zu leiten, was sind jetzt die guten Strategien, was sind jetzt die weniger guten Strategien, damit auch da diese neuronale Plastizität, die ja Gott sei Dank nun mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist, man ging früher davon aus, wenn etwas im Nervensystem zerstört worden ist, dann ist das irreparabel. Heutzutage weiß man, dass es eine gewisse Regenerationsfähigkeit auf jeden Fall gibt. Und ja, da müssen wir natürlich auf jeden Fall auf auch anatomischer, neuroanatomischer Basis ansetzen und diese Entwicklung letzten Endes vorantreiben. Auch zum Thema, was du gesagt hast, das Motorische, in das motorische Lernen nochmal hineinzugehen, dass wenn der Angehörige und der Patient weiß, wie hat überhaupt die Übung auszusehen und das wirklich von der Qualität her, und das ist eigentlich mal das Wort, was groß geschrieben werden muss, von der Qualität her, die Leute wissen, wie hat etwas auszusehen, wie muss etwas funktionieren, wir natürlich auch das motorische Lernen nochmal deutlich vorantreiben. Ja.
Ja.
Und festhalten würde ich sagen, diese Klarheit, ne, die wir wirklich mit diesem Beratungskonzept schaffen können für die Angehörigen und für den Patienten, also um auch da die Sicherheit nochmal zu fördern, die Verlagerung der Therapie in das alltägliche und häusliche Umfeld des Patienten und natürlich aber auch die Förderung von physiologischen Prozessen, ob das letzten Endes die neuronale Plastizität oder das motorische Lernen ist. Und im Schnitt her sind die Patienten deutlich eher am Ziel und auch natürlich deutlich motivierter, wenn mehr Klarheit herrscht, als wenn dieses Beratungskonzept eben nicht stattfindet. Wobei wir natürlich betonen wollen, das Beratungskonzept dient jetzt nicht als oberste Ebene, sondern auch da geht es natürlich, was Britta gerade gesagt hat, wenn eine psychotherapeutische Behandlung notwendig ist, dass wir die Warnsignale schon erkennen und auch eventuell Kontakte herstellen können und auch dann die Psychotherapie sofort mit in unsere Beratung hineinkommt und wir auch eventuell zu dritt oder auch zu viert mit der Logopädie an einem Tisch sitzen und ganz klar planen, was ist jetzt der nächste und auch vor allen Dingen effizienteste Schritt.
Und was sind auch realistische Ziele? Woran erkennt man eigentlich, dass man besser geworden ist? Die Frage ist ja immer, ist die Verbesserung alltagsrelevant oder ist sie vielleicht einfach nur gerade funktionell da? Kann ich das sehen oder kann ich das wirklich auch spüren? In meinem Alltag geht irgendetwas besser. Und da ist es ja häufig so, das ist, glaube ich, was man auch nochmal betonen muss, was ganz wichtig ist für das motorische Lernen, dass ich diese guten Strategien, die zu einem guten Ergebnis nachher auch führen, tatsächlich im Alltag auch häufig wiederholen muss. Jeder weiß ja, wenn er etwas lernen möchte, muss er das ordentlich verknüpfen, gut verknüpfen können, aber auch häufig wiederholen. Und Lernen hat was damit zu tun, dass ich das auch anwende. Wenn ich es nicht anwende, vergesse ich es. Das heißt, wenn wir es mal ganz realistisch sehen, sieht Gino als Physiotherapeut seinen Patienten 20 bis 30 Minuten, eventuell die Woche, wenn er Glück hat, zweimal in der Woche. Das wären höchstens 60 Minuten. Der Patient hat bei mir, wenn er Glück hat und vom Arzt ein sensomotorisch-perzeptive Verordnung bekommt, hat er vielleicht 1,5 Stunden. Aber wenn man das auf die eigentliche Zeit der Woche rechnet, dann hat er natürlich in dem Moment recht wenig Zeit, um das wirklich zu implementieren. Mit implementieren ist gemeint, dass er das wirklich übernimmt als seins, als sein eigenes. Und das kann ich natürlich nur forcieren, indem er das in seinen Alltagsaktivitäten eben auch so tut. Also ein Beispiel dafür ist, dass ein Patient, und den Fall hatten wir auch, tatsächlich dachte, dass das ständige Herumlaufen, hinkende Herumlaufen, eine adäquate Eigenübung ist. Dieses immer wieder Wiederholen in der eigentlichen Therapie, dass wir gesagt haben, das ist nicht wirklich förderlich, hat nicht dazu geführt, dass er das nicht getan hat, sondern er dachte wirklich immer noch die ganze Zeit, das sei das Mittel der Wahl, die assoziierte Reaktion im Arm, also das heißt, diese schlechte Spannung wurde immer höher, der Fuß wurde immer fester und eigentlich sind wir gar nicht weitergekommen. Mhm. Das eigentliche Ereignis, was es aufgelöst hat, war wirklich die Beratung mit ihm und seiner Lebensgefährtin. wo nochmal ganz klar wurde, warum das eigentlich so ist. Also warum ist gerade so viel Spannung da und was kann ich eigentlich tun im Alltag, um diese Spannung zu verbessern? Das heißt, ich nenne es jetzt mal Awareness, das eigentliche Verstehen, warum ist es so, obwohl wir das immer wieder wiederholt haben, kam eigentlich erst in diesem Beratungsgespräch klar raus, weil wir uns endlich mal die Zeit genommen haben und erklärt haben, wie diese Zusammenhänge eigentlich sind und eben durch die Lebensgefährtin auch nochmal jemanden hatten, der auch tatsächlich die richtigen Impulse hatte und auch nochmal die richtigen Dinge gesagt hat, die sie auch im Alltag beobachtet hat. Und bei Patienten, die auch noch aphasische Probleme haben und uns gar nicht so richtig erzählen können, wie ihr Alltag aussieht, ist meistens die eigentliche Informationsquelle sind doch die Angehörigen.
Ja. Und da bin ich dankbar, dass du nochmal ganz genau diesen Punkt ansprichst. Denn wir gehen ja auch nicht als Therapeuten, als allwissende Person in diese Beratungsgespräche, sondern wir lernen natürlich ganz genauso. Also das bedeutet nicht nur der Angehörige oder der Patient, sondern wir als Therapeuten bekommen auch nochmal mit, wie verhält sich der Patient überhaupt im Alltag und können dadurch auch nochmal wieder besser die Therapie in unserem Rahmen und auch darüber hinaus planen und anwenden. Und ich gebe dir recht, auch dieses Gespräch, was wir dann mit der Ehefrau geführt haben, war für uns alle deutlich aufklärend. Und das Spannende ist dann auch, wir behandeln mittlerweile diesen Patienten auch etwas anders. Und man sieht und kann das auch wirklich dann jedes Mal nachvollziehen, dass wir wieder momentan in eine positive Richtung gehen und halt nicht von welchen Seiten auch immer, vom Patienten oder vom Angehörigen, negativ dagegen gewirkt wird. Und das finde ich so spannend als Physiotherapeut. Wir hatten heute darüber gesprochen, ihr in der Ergotherapie scheint da ja doch mehr Spielraum zu haben, was in diese Beratungsfunktion hineingeht.
Genau, absolut. Wenn ich so ein sensomotorisch-perzeptives Rezept bekomme, Verordnung bekomme, das steht da genau drin. Und tatsächlich ist bei uns auch aufgeführt, dass wir beraten dürfen. Ich darf aber auch tatsächlich, das fand ich sehr interessant, zum Patienten nach Hause gehen innerhalb so einer Verordnung. Ich habe im Zuge dessen mal geschaut, was eigentlich so ein Physiotherapeut darf und war, ich war schockiert, ja, weil es tatsächlich so ist, dass Beratung nur sehr kurz aufgeführt ist in der Leistungsbeschreibung und eigentlich auch nur für Physiotherapeuten gilt, die im BOBAT-Konzept arbeiten, mit neurologischen Patienten arbeiten, mit Kindern und Erwachsenen und aber auch tatsächlich nur beiläufig.
Und das ist dann so ein bisschen dieses Zwischentür- und Angel-Effekt. Du musst es in deiner Behandlung vermitteln und gleichzeitig liegt aber wirklich der Fokus auf den rein motorischen Übungen. Und da kommt man natürlich in so eine Zwickmühle, weil es braucht ein bisschen Zeit, um eine vernünftige Beratung auch zu tätigen. Es braucht eine gewisse Recherchezeit, denn, seien wir ehrlich, wir sind ja auch keine Halbgötter in Weiß. Wir müssen uns auch nochmal hinsetzen und ganz genau auch über Gelenkstrukturen, Ernährung. Wenn wir über Gelenke sprechen, ist auch ganz viel der pH-Wert wichtig. Das ist eure Basenmilieu, also letzten Endes. Und ganz viele andere Faktoren, Medikamente, welche wirken basisch, welche sauer. Das läuft alles in diesem Bereich mit hinein.
Was ich auch tatsächlich in meinen Fortbildungen, also wenn ich zum Beispiel eine Fortbildung im manualtherapeutischen Bereich mache, dann sind das Dinge, die ich als Information mitbekomme. Also es ist sogar ja offiziell eigentlich tatsächlich Inhalt dieser Fortbildung. Und theoretisch darf ich es aber in der Leistungsbeschreibung gar nicht mit reinbringen, weil es nicht mein Bereich ist.
Es ist nicht dein Bereich und viele fühlen sich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schlips getreten. Du gehst dann wirklich, greifst in ihre Kompetenzen mit ein und wir bekommen das genauso vermittelt. Also ich für meinen Teil in der Manualtherapie, also ein orthopädischer Schwerpunkt, wir haben gelernt, wie kann man Röntgenbilder lesen, CT, MRT-Bilder, zum Thema Ernährung, denke, wie kann man sie positiv nochmal auch mit Ernährung beeinflussen. Auch gerade für Schmerzpatienten bildet die Ernährung einen ganz, ganz wichtigen Bereich und auch die mentale Fähigkeit, sich mal das Thema hatten wir jetzt diese Woche, war ganz interessant, wie schafft man es eigentlich von seinem Schmerz wegzukommen? kommen und den Fokus wirklich auf andere Dinge zu legen. Und da laufen wir aber, wie gesagt, Gefahr, weil jeder sich dann immer relativ in seiner Kompetenz angegriffen fühlt. Wir als Physiotherapeuten dürfen eigentlich eben nicht den Patienten anhand seiner Röntgenbilder aufklären, CT- oder MRT-Bilder, genauso wenig wie ihr Ergotherapeuten über anatomische und physiologische Abläufe eigentlich den Patienten aufklären dürft. Ja. Das könnt ihr natürlich machen. Und da habe ich auch leider die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass auch negatives Feedback vom Arzt kam. Denn der Patient ist letzten Endes eigentlich relativ happy hingelaufen und hat gesagt, mein Therapeut, meine Therapeutin hat mir folgenden Tipp gegeben, aufgrund der und der Rechercheergebnisse. Die Ärzte fühlen sich teilweise wirklich angegriffen und die rufen sogar auch an und sagen, was erlauben sie sich eigentlich, dem Patienten solche Informationen zukommen zu lassen. Und es ist eigentlich grauenhaft.
Ja, und das könnte natürlich aufgehoben werden, indem man sich doch viel mehr unterhält. Und viel mehr eben auch über die Erkenntnisse spricht, die man so hat durch teilweise ja auch Fortbildungen, die tatsächlich sehr evidenzbasiert arbeiten.
Und ich denke, da müssen wir aber wirklich mit diesem Beratungskonzept auch eingreifen. Einmal evidenzbasierend arbeiten, dass wir wirklich auch, und da forschen wir mittlerweile dran, wie wir das Ganze angehen über Videoanalysen etc., dass wir wirklich genau solche Alltagssituationen eigentlich mal rausnehmen, der Stand am Waschbecken, und genau zeigen, durch ein gewisses Handling, durch Führung von Bewegung, durch Aufträge unserer Seite kann das Bild deutlich verbessert werden. Und wenn das auch den Ärzten klar ist, dann wird wahrscheinlich auch das Interesse einer Zusammenarbeit eher da sein. Ich denke, da müssen wir einfach auch mehr in die Pflicht gehen und sagen, über diese Assessments, über evidenzbasierende Therapie, Videoanalysen, was auch immer, dass wir wirklich ganz klar zeigen können, das nützt etwas, das bringt wirklich Fortschritte, und dann eher die Zusammenarbeit suchen, das wirklich, wie es dann letzten Endes auch eigentlich das Kernelement vom BOBATS beinhaltet, alle Disziplinen müssen in einer beratenden Funktion tätig sein, weil letzten Endes, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, haben wir alle dasselbe Ziel, denn wir wollen den Patienten nach vorne bringen.
Das sollte da auch im Vordergrund stehen und finde ich ganz interessant, weil ich tatsächlich auch im klinischen Bereich doch schon einige Male kennengelernt habe, dass man eben nicht Hand in Hand arbeitet, sondern teilweise auch innerhalb der Disziplin so ein kleines Kompetenzgerangel hat, was natürlich auch dadurch entsteht, ne? Dass nicht ganz klar ist, welche Maßnahmen darf jetzt eigentlich welche Disziplin treffen und wo überschneidet man sich. Wo teilweise ich mich als Ergotherapeutin auch so ein bisschen wie so eine Hilfsphysio gefühlt habe, gerade in der Neurologie, wo es auch wirklich sowas ist, was man teilweise, ja, was eh schwierig ist, sich abzugrenzen, und was ich eigentlich finde, was wir beide in unserem Bereich, genau das, was wir jetzt gerade machen, wo wir es so klar für uns beide haben, was unsere Kompetenzen sind, und wo ich zum Beispiel für mich ganz genau weiß, wenn ich strukturelle Fragen habe, wenn ich bemerke, bei einem Patienten stimmt irgendwas nicht. Dino und ich, wir hatten gestern erst den Fall von einem Patienten, wo ich wirklich lange, lange den Latissimus behandelt habe. Das ist ein Muskel, der am Rumpf sitzt und am Rücken. Und ich habe Gino kurz gesagt, ich habe da jetzt echt lange dran gearbeitet. Du guck da nochmal drauf. Und Gino hat drauf geguckt, hat mich dazu geholt. Das ist das Schöne in unserer Praxis, dass wir die Möglichkeit haben, genau solche Dinge zu tun, also zu hospitieren, und dass es auch erwünscht ist, ganz klar, dass wir uns gegenseitig austauschen. Wir sind ein interdisziplinäres Team. Gino hat mich dazu geholt und hat gesagt, guck mal gerade, wie sieht das aus? Und ich habe gesagt, ich muss nochmal gucken, aber ja, sieht jetzt gut aus. Ja, der hatte Blockaden in der Brustwirbelsäule. Und dann habe ich sogar noch eine Technik kennengelernt, die ich auch anwenden kann, die nicht sehr kompliziert ist, von meinem Physiotherapiekollegen, wo Gino sich nachher, wenn ich das gewusst hätte, weil gemerkt habe ich schon, was irgendwo das Problem ist, wusste aber nicht so richtig, wie ich es austeste als Ergotherapeutin, wo ich mit einem einfachen Handgriff etwas verbessert hätte, und Gino hätte sich wieder aufs Laufen konzentrieren können. Also das sind natürlich Sachen, da überschneiden wir uns teilweise. Aber der eine arbeitet natürlich auch für den anderen vor. Und ich bin total dankbar darum, dass ich jemanden wie Dino neben mir habe, der genau das macht und der mich genau da unterstützt.
Ich sehe mich als ergänzende Rolle eigentlich zu deiner Kompetenz, denn wenn ich jetzt strukturell kenne ich mich sehr gut aus und von motorischen Abläufen her auch, das kann ich gut analysieren. Wenn es aber wirklich um den Alltag geht, um das wirklich auch in dem Umfeld, was der Patient benötigt, dann bin ich halt immer unheimlich dankbar, wenn ich auf dein Wissen zurückgreifen kann. Und nochmal ganz klar, dieses Beratungskonzept kann natürlich auf alle anderen Bereiche der Medizin angewendet werden. Und das würden wir uns eigentlich auch wünschen, dass das stattfindet.
Ja, interdisziplinärer, da muss ich nochmal gerade eingreifen. Zusammenarbeit bedeutet nicht nur Ergophysio, sondern das bedeutet interdisziplinär, alle Disziplinen, Ärzte, Therapeuten, also Psychotherapeuten, tatsächlich Neuropsychologen, Logopäden, die gehören alle dazu. Sozialarbeiter, also alle Disziplinen und es tut mir leid, wenn ich jetzt welche vergessen habe, gehören dazu und sollten eigentlich in dieser Beratung auch beteiligt sein.
Ganz genau. Und seitdem ich halt bei Theraphysia tätig bin, habe ich halt genau das auch nochmal, was ich eigentlich aus dem stationären Bereich kennengelernt habe, nochmal für den Ambulanten deutlich vertiefen können. Und das ist eigentlich das Schöne, wir beide sind schon sehr, sehr lange in dem Beruf und wir lernen täglich voneinander und sind wirklich einfach in dieser ergänzenden Rolle.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch dieses, was eigentlich unseren Beruf so wunderschön macht, dass dieses Lernen nicht aufhört. Wenn ich überlege, was ich von Gino gelernt habe, davon habe ich ja gerade schon ein bisschen erzählt, aber was ich auch von meinen Logo-Kollegen gelernt habe, gerade im schwerst betroffenen Bereich, wo mir gezeigt wurde, wie ich jemanden zum Schlucken bringe, das ist was.
Schon faszinierend.
Das ist faszinierend und kann ich natürlich ergänzen, dadurch, dass ich denjenigen in eine gute Ausgangsstellung bringe. Aber das ist unglaublich und finde ich irgendwie etwas, was mir auch total nutzt wo man sich auch total ergänzt. Und das darf eigentlich gar nicht getrennt voneinander sein. Also das muss eigentlich zusammen funktionieren. Und diese Effektivität, und das sehen wir halt in unserer Praxis oder in unserem Unternehmen einfach, die Effektivität von der interdisziplinären Zusammenarbeit ist halt einfach viel, viel höher. Ich habe selten Patienten gesehen, die im ambulanten Bereich noch solche Fortschritte gemacht haben.
Und vor allem in so kurzer Zeit.
In so kurzer Zeit.
Ja.
Und teilweise schon Schlaganfälle hatten, die recht lange her waren oder eben neurodegenerative Erkrankungen, wo wir sogar auch schon Patienten hatten, die sich verbessert haben. Ja, und das macht einfach Spaß,
absolut,
so zu arbeiten. Ja.
Und ich denke, so das Fazit der heutigen Folge könnte wirklich sein, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und es sei wirklich nochmal gesagt, das geht nicht nur für den neurologischen Bereich, sondern es wäre mehr als wünschenswert, dass das für alle anderen Bereiche, die Gynäkologie, die Pädiatrie, die Orthopädie, die Chirurgie, dass wirklich die Disziplinen lernen, auch wieder miteinander, zueinander zu finden und vor allem auch das gegenseitige Verständnis, was macht derjenige überhaupt da in seinem Umfeld, was sind dann eigentlich seine Kompetenzen. Wenn das klar ist, dann wird auch die Wertschätzung eine ganz andere sein. Liebe Britta, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und es war eine sehr spannende Folge. Wir würden uns natürlich auch interessieren, seid ihr auf dem Weg, Beratungskonzepte zu erstellen? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Seid ihr auf ganz anderen Ideen oder habt ihr auch viel Gegenwind erhalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter info@praxenderzukunft.de, Praxen der Zukunft zusammengeschrieben. Und wir würden uns natürlich auch über Lob und Kritik sehr freuen.
Ich danke dir auch nochmal für die Einladung.
Vielen Dank, Britta, dass du da warst und einen schönen Tag.
Euch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.